ARD.
Schwarzarbeit kostet den Staat Milliarden. Jetzt soll es mehr Kontrollen geben.
Schluss mit Grillen und Alkohol beim Vereinssport. Neue Empfehlungen für extreme Hitze auf dem Sportplatz.
Und Influencer in Bamberg. So wollen Städte ihren Tourismus ankurbeln.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Und wir haben heute Mittwoch, den 4. Juni und ja, Uli und ich sind noch ganz beseelt von euren schönen Nachrichten gestern zum Podcast-Geburtstag. Och, danke, danke, ihr seid toll.
Genau, das war wirklich fantastisch. Schönen Morgen auch von mir. Schön, dass ihr uns immer hört in der ARD-Audiothek oder überall sonst, wo es noch Podcasts gibt. Da freuen wir uns wirklich sehr drüber. So, erstes Thema, über das wir sprechen heute, ist das Thema Schwarzarbeit, weil das ein riesiges Thema in Deutschland ist. Darüber haben wir auch schon mal hier im Podcast geredet. Den Klassiker, den kennen ja viele. Machst du auch ohne Rechnung, also quasi die Frage an den Handwerker oder so. Ist ja auch kein Geheimnis, dass das viele machen. Für die Bekämpfung von Schwarzarbeit ist der Zoll zuständig und der neue oberste Chef des Zolls ist Lars Klingbeil als Bundesfinanzminister und er will an dieses Problem jetzt ran.
Ja, 766 Millionen Euro sind dem Staat letztes Jahr durch Schwarzarbeit durch die Lappen gegangen. Also Steuern und Abgaben, die nicht gezahlt wurden. Und das ist wirklich viel mehr als noch im Jahr davor. Die Dunkelziffer liegt vermutlich eh noch viel, viel höher. Und deshalb will Klingbeil jetzt härter gegen die gewerbliche Schwarzarbeit vorgehen. Also konkret Friseursalons oder Kosmetik- und Nagelstudios.
Genau, es geht nicht um den privaten Sektor, darüber sprechen wir gleich noch. Ja. Das ist auch illegal, aber nicht das Problem, das Klingbeil meint. Er will jetzt noch vor der Sommerpause einen Gesetzentwurf vorlegen, um Schwarzarbeit und damit eben auch Steuerbetrug und Geldwäsche zu bekämpfen.
Genau, weil Geldwäsche gehört eben auch dazu, weil gerade wenn das gewerblich gemacht wird mit der Schwarzarbeit, muss das illegal verdiente Geld ja auch gewaschen werden. Also diese drei Delikte sind untrennbar miteinander vereint, Schwarzarbeit, Steuerbetrug und Geldwäsche.
Ja, und es geht nicht nur darum, die Betreiber zu bestrafen, sondern auch die Angestellten zu schützen. Das sagt Jens Ahlan vom Hauptzollamt in Köln.
Die goldene Nase, wenn wir über Schwarzarbeit reden, die verdient sich und die macht sich der Arbeitgeber. Also wir haben schon Fälle gehabt, zum Beispiel vietnamesische Nagelstudios, wo der ganze Laden mit 7, 8 Leuten besetzt war und die waren alle illegal beschäftigt. Das heißt, der Arbeitgeber hat ganz bewusst in Kauf genommen, dass die nicht versichert sind, dass die weit unter Mindestlohn verdienen. Die arbeiten für ein Taschengeld, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also die Profiteure sind die Arbeitgeber und die verfolgen wir.
Und verfolgen heißt, es soll demnächst mehr Kontrollen geben, wobei auch der Zoll dafür nicht mehr Personal kriegt. Aber KI soll helfen, zumindest in der Vorarbeit der Kontrollen, also zum Beispiel beim Datenabgleich zwischen den Finanzämtern und Sicherheitsbehörden und Sozialträgern, damit die Schwarzarbeit überhaupt erstmal auffällt. Und ja, für die Kontrollen selbst brauchst du dann natürlich trotzdem wieder echte Menschen.
Ja, und das heißt mehr Druck auf gewerbliche Schwarzarbeiter bzw. deren Chefs, also die Arbeitgeber. Wie gesagt, es geht eben nicht um uns alle, die wir mal ja, die Haushaltshilfe oder vielleicht auch den Schreiner ohne Rechnung engagieren, obwohl es zum Beispiel auch so ist, dass 9 von 10 Haushaltshilfen in Deutschland schwarzarbeiten. Aber trotzdem wird da jetzt nicht bald der Zoll bei uns allen zu Hause auf der Matte stehen. Aber trotzdem, sagt der Zoll,
also was in Privathaushalten passiert, wo wir natürlich auch zahlreiche Hinweise bekommen von Pflege über Putzkräfte, über was weiß ich, Betreuung in irgendeiner Art und Weise, Gärtner, sonst was. Da muss man sich natürlich bewusst machen, will ich das Risiko eingehen? Denn neben dem Thema Schwarzarbeit und dass der Zoll einem vielleicht irgendwann auf die Pelle rückt, was passiert, wenn der Mann von der Leiter fällt? Was ist mit Gewährleistung? Auf Schwarzarbeit oder in Schwarzarbeit erbrachte Leistungen möchte ich sehen, wie man da eine Gewährleistung umsetzen will.
Das war nochmal Jens Ahlan vom Zoll. Ja, wie erfolgreich Klingbeils Offensive ist, wird man dann erst in der Zollbilanz im nächsten Jahr sehen, wenn klar ist, wie viel Steuern und Sozialabgaben dem Staat dieses Mal durch die Lappen gegangen sind.
Unsere Kurznachrichten.
In Köln gibt es heute die größte Evakuierung seit dem Zweiten Weltkrieg wegen 3 Weltkriegsbomben, die entschärft werden müssen. Etwa 20.000 Menschen müssen raus aus ihren Wohnungen, aus dem Krankenhaus und auch aus mehreren Altenheimen. Es werden auch 3 Rheinbrücken und mehrere Bahnhöfe gesperrt und das dürfte Auswirkungen auf den Bahnverkehr in ganz Deutschland haben, weil Köln ein Drehkreuz für den Fernverkehr ist. Checkt also lieber mal eure Züge, wenn ihr heute mit der Bahn unterwegs sein solltet.
Bundesarbeitsministerin Baas will mafiöse Strukturen beim Bürgergeld zerschlagen. Baas sagt, es gebe ausbeuterische Strukturen, die Menschen aus anderen europäischen Ländern nach Deutschland locken und ihnen Mini-Arbeitsverträge anbieten. Und gleichzeitig sollen diese Menschen Bürgergeld beantragen, was die Kriminellen dann aber selbst behalten. Und dagegen will die SPD-Politikerin vorgehen, unter anderem mit einem besseren Datenaustausch zwischen den Behörden.
Für Muslime und Musliminnen aus aller Welt beginnt heute die diesjährige Pilgerfahrt nach Mekka, der heiligsten Stätte des Islam. Bis Montag werden in der saudi-arabischen Stadt mehr als 2 Millionen Gläubige erwartet. Im vergangenen Jahr gab es da bei über 50 Grad eine Katastrophe. Mehr als 1300 Menschen sind wegen der Hitze gestorben. Die Schutzmaßnahmen sind dieses Jahr deshalb erhöht worden, zum Beispiel durch mehr Schattenflächen. Apropos Hitze, gestern habe ich bei dieser Schlagzeile erstmal Schnappatmung bekommen. Die lautete: Bundesgesundheitsministerium will Alkohol- und Grillverzicht auf Sportplätzen im Sommer. So, und ich muss sagen, habe ich dann auch direkt gedacht, das ist ja mindestens die Hälfte meiner Motivation, warum ich überhaupt Fußball in der Kreisliga spiele. Aber ich habe mich dann schnell beruhigt, weil bei der Recherche kam raus, okay, ganz so wild ist es dann doch nicht.
Gott sei Dank. Ja. Aber der Reihe nach. Heute ist Hitzeaktionstag in Deutschland und den nutzt das Ministerium gemeinsam mit dem Deutschen Olympischen Sportbund, dem DOSB, um auf die Gefahren von Hitze im Breitensport aufmerksam zu machen. Hitze ist häufiger ein Thema in den letzten Jahren, weil wir eben durch den Klimawandel mehr Hitzetage im Jahr haben als früher.
Der DOSB und das Ministerium, die haben Empfehlungen entwickelt, um die Menschen im Breitensport zu schützen, so Menschen wie mich. Also die Sportler, aber auch die Trainer, die Schiedsrichter, Betreuer, Zuschauer. Und ein Beispiel ist eben auch, bei Spielen keinen Alkohol und auch zum Beispiel keine Cola zu verkaufen oder den Grill auszulassen, um nicht noch mehr Hitze zu verursachen. Und daraus wurde dann eben diese Schlagzeile gemacht, die ich eben genannt habe und die mir kurz den Atem geraubt hat.
Warum man jetzt keine Cola verkaufen soll, das leuchtet mir irgendwie nicht ein. Aber bei dem Bier verstehe ich, dass Amateursportler da nervös werden. Das ist ja wirklich ja Teil der Kultur auf Sportplätzen auch, muss man auch mal so sagen, Bierchen und Bratwurst. Aber es gibt natürlich auch viele andere Tipps, die da vielleicht realistischer sind. Also kostenloses Trinkwasser bereitstellen zum Beispiel oder Sonnencreme für Schatten sorgen, mit Sonnensegeln, großen Pflanzen, wie auch immer.
Genau, oder Bäumen. Ich habe darüber gestern auch mal mit meinem Trainer gesprochen, Stefan. Der ist auch im Vorstand meines Vereins oder unseres Vereins. Der heißt Odenkirchen 0507 und Stefan sagt zum Beispiel:
Wie soll sich ein kleiner Verein, kostenloses Trinkwasser für Zuschauer, für Spieler, wie soll ein Verein sich das leisten können? Darüber hinaus finde ich aber, dass man den Zuschauern schon die Wahl lassen sollte, was sie auf dem Fußballplatz trinken und essen können.
DOSB und Gesundheitsministerium sagen, dass für sowas wie jetzt Wasser- oder Umbaumaßnahmen Fördertöpfe genutzt werden sollen. Aber auch da gilt, viele Sportplätze und Hallen gehören den Städten und die haben auch kein Geld übrig. Und die Länder und der Bund geben natürlich nicht so viel Geld in Fördertöpfe, dass jetzt alle Anlagen hitzefit gemacht werden können.
Ja, aber selbst wenn das Geld da wäre, ist es ja auch unrealistisch. Deshalb gibt es ja auch noch die Empfehlung, Spiele und Wettkämpfe zum Beispiel in die Abend- und Morgenstunden zu verlegen, wenn es nicht ganz so heiß ist, oder Saisons auch ganz anders zu planen. Da habe ich auch Stefan mal nachgefragt.
So könnte man beispielsweise im Winter früher anfangen, hätte dann aber die Problematik durch Frost und Schnee.
Ja, also es ist auch jetzt schon so, ne, dass wenn wir im Winter zum Beispiel trainieren, die Plätze abends anfrieren und dann können wir wirklich so gerade noch spielen, weil das dann irgendwann auch saugefährlich wird und rutschig. Also damit verschiebt man dann vielleicht auch nur die Probleme ein bisschen hin und her. Ja.
Aber es sind, wie gesagt, auch nur Empfehlungen von DOSB und dem Gesundheitsministerium. Es geht eher darum, ja, für das Thema Hitze und die Gefahren dadurch zu sensibilisieren. Menschen in Südeuropa ja zum Beispiel, die kennen sich damit sehr gut aus, aber wir müssen das hier ja erst noch lernen. Wie gehen wir mit großer Hitze um, wenn wir draußen sein wollen und auch Spaß haben wollen? Und ja, wenn wir das gecheckt haben, dann geht auch wahrscheinlich wieder Bierchen am Sportplatz trinken und eine Bratwurst essen.
Ich hoffe das.
Du warst ja gerade in Holland und ich werde in 2 Wochen eine Freundin in einem ganz kleinen fränkischen Ort besuchen in Bayern. Und ich glaube tatsächlich, ich muss jetzt endlich mal einen Abstecher nach Bamberg machen. Wie hübsch ist es da bitte? Ich habe mir das Rathaus gerade angeschaut, zauberhaft auf so einer kleinen künstlichen Mini-Insel. Hast du auch mal geguckt, Bamberg? Sagt dir das was?
Also Bamberg sagt mir was, aber ich war noch nie da, ich habe noch nie Bilder gesehen. Aber es klingt so, als wärst du angefixt.
Du, tatsächlich. Ich kriege auch zunehmend Werbung durch Influencer und bin da leicht zu haben, gebe ich zu. Klar, ein schönes Video auf Insta oder TikTok, ja, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, morgen fahre ich dahin, aber es kann zumindest so ein bisschen meine Reiseziele oder meine Ideen beeinflussen.
klingt so, als wärst du beeinflussbar. Womit wir beim Thema sind, weil einige Influencerinnen und Influencer werben gerade dafür, genau dahin, nämlich nach Bamberg zu fahren, aber zum Beispiel auch nach Berlin oder Bayreuth. Städte versuchen nämlich in ihrem Tourismusmarketing gerade verstärkt auf Social Media und eben Influencer zu setzen, weil die gemerkt haben, ist in heutigen Zeiten vielleicht doch ein bisschen sinnvoller als so eine gute alte staubige Plakatkampagne.
Ja, allerdings. Und dann sehen wir eben den oder die TikTokerin unseres Vertrauens in einem super coolen Café sitzen oder vor den Sightseeing-Spots herumturnen. Und das ist ja dann irgendwie wie eine persönliche Empfehlung von jemandem, den wir mögen und dessen Meinung wir schätzen. Ja, und das ist genau der Punkt, den die Marketingleute der Städte verstanden haben und auch reagieren. Unsere Redaktion hat zum Beispiel mit Christian Tenzler von der Tourismusagentur Visit Berlin gesprochen. Die sind dafür zuständig, Berlin für Reisende zu vermarkten.
Man folgt ja im besten Falle jemandem, dem man vertraut. Vertrauen ist dann eine große Geschichte. Man folgt jemandem, dessen Interessen man teilt oder wo man denkt, der tickt so oder die tickt so ein bisschen wie ich. Und der Tipp, der da kommt, das passt auf mich.
Ja, und viele Influencer sind inzwischen eben auch Vertrauenspersonen. Und wenn die uns eine schöne Story machen und dabei irgendwie eine nette Geschichte erzählen von einem tollen Ort, dann ist das zur Werbung. Aber am Ende glauben wir ihnen dann doch, dass sie es wirklich gut finden, was sie da gerade tun und wo sie gerade sind.
Und Bamberg und Berlin haben auch schon mit Influencern zusammengearbeitet und das Ergebnis kann sich sehen lassen. In Bamberg gab es im letzten Jahr ein Rekordhoch an Besuchern, 840.000 Übernachtungen und das sind so viele Menschen wie noch nie.
Aber Jörg Henschel vom Tourismusverband Franken sagt, dass das nicht nur auf das Influencer-Marketing zurückzuführen ist, sondern auf einen Mix, platt gesagt, die Broschüre für Rentner und Social Media für die Gen Z, also die Jüngeren. So können bestimmte Menschen einfach gezielter angesprochen werden, sagt Jörg Henschel.
Die Influencer oder die Content-Creator haben ja ein sehr gutes Netzwerk oder Austausch, Interaktion mit ihren Followern. Und da schauen wir uns auch bewusst an, wer passt zu uns, wer kommuniziert so in unserem Sinne auch, welche Themen passen zu uns.
Ja, aber die Influencer, die machen das natürlich auch nicht völlig selbstlos, weil ihnen die Stadt wirklich so sehr am Herzen liegt, sondern Es geht auch um Geld. Manche bezahlen Klar. Die Influencerinnen und Influencer für ihre Stories und Reels eben mit echtem Geld, aber teilweise bekommen die dann auch die Übernachtung oder einen Restaurantbesuch bezahlt, wenn sie eben nicht direkt ein Honorar kriegen.
Und in Berlin ist es so, dass die Nachfrage der Influencer für Kooperation ziemlich hoch ist. Christian Tenzler von Visit Berlin hat gesagt, dass da die Honorare für die Influencer von 100 Euro bis hoch in die Hunderttausende gehen können, je nachdem, wer da Werbung für die Hauptstadt macht. Und Visit Berlin hat jetzt das Privileg, dass viele nach Berlin kommen wollen, sodass sie oft dann mit Sachleistungen diese Kooperation möglich machen können.
Und Visit Berlin sagt auch, dass die Bedeutung von Influencern im Tourismus immer größer wird. Die hatten bis jetzt, also bis Mai, schon genauso viele Anfragen von Influencern wie im gesamten letzten Jahr.
Vielleicht habt ihr ja auch Bilder aus Rio de Janeiro gesehen, als Lady Gaga da Anfang Mai an der Copacabana ein kostenloses Konzert gegeben hat. Da waren über 2 Millionen Menschen, irre war das, sah das aus, organisiert von der Stadtverwaltung. Und ja, Rio hat damit um die 94 Millionen Euro eingenommen.
Wow. Ja, das sind natürlich Beträge, davon können Bamberg oder auch Berlin nur träumen, aber es ist unbestritten Stars und dazu zählen inzwischen auch viele Influencer. Die machen oft einen guten Job und die beeinflussen damit, wie man bei dir sieht, auch unser Reiseverhalten.
Und zum Schluss müssen wir noch mal kurz über gestern reden. Uns haben so viele Mails und Kommentare mit Glückwünschen zu unserem Einjährigen erreicht. Nochmal tausend Dank dafür. Uns wurde wirklich beim Lesen allen, der gesamten Redaktion, uns wurde allen ganz warm ums Herz.
Ja, das stimmt. Aber euch hat auch das Thema Inklusion richtig bewegt. Da gab es viel Feedback und Hinweise darauf, dass Inklusion als Gewinn zu sehen ist. Und auch darauf, dass generell in der Schule umgedacht werden sollte. Nämlich, dass jeder Schüler und jede Schülerin anders ist und Stärken und Schwächen hat. Und vielleicht auch der gute alte Frontalunterricht ausgedient hat.
Und Caro aus Hessen hat uns sogar eine Sprachnachricht geschickt. Sie ist stark sehbehindert, war auf einer normalen Schule mit Inklusion, hat aber nicht nur so positive Erinnerungen daran.
Es war halt ziemlich problematisch. Die Lehrer wussten nicht, wie sie mir die Dokumente geben sollen oder hatten irgendwas vergessen oder das Format war nicht so, dass ich es lesen konnte. Ich hatte auch eine Person, die fast die ganze Zeit bei mir mit im Klassenzimmer saß, mir Tafelinhalte vorgelesen hat und so. Also das war schon ziemlich praktisch. Aber ansonsten kann ich hundertprozentig bestätigen, dass Inklusion zumindest bei mir nicht funktioniert hat.
Tja, das klingt, als wäre da noch viel Luft nach oben. Mhm. Vielen Dank, dass ihr heute wieder zugehört habt und auch, dass ihr eure Gedanken mit uns teilt. Das freut uns immer mega. Und erstmal sonst bis morgen.
Genau, auf Wiederhören.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.